Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wir schalten hier mal zu TikTok und hören, was Männer da so zu sagen haben.
Mein Bro ist gestern vor meinen Augen zusammengebrochen. Bis dahin hat er immer einen gemacht auf: Ich bin der Stärkste, mich kann nichts runterkriegen, mich kriegt nichts klein, ich krieg alles alleine hin. So war er drauf. Und irgendwann war der Druck so hoch, dass er einfach nicht mehr konnte. Und einfach vor meinen Augen komplett auseinandergefallen. Warum muss es erst zu fucking viel werden, bevor wir uns öffnen? Wir unterdrücken so viel, Mann. Ich weiß, dass es vielen von euch da draußen genauso geht. Und wir dürfen so nicht weitermachen. Wir müssen aufeinander aufpassen. Sprecht mit euren Bros.
Ja, auch solche Videos gibt's auf TikTok. Männer, die dazu aufrufen, miteinander zu sprechen, aufeinander Acht zu geben. Dieses Video hier hat das Theaterkollektiv onlinetheater.live gepostet. Und zwar mitten hinein in eine Blase, in der Männer sonst vor allem Stärke und Dominanz und Macht predigen. Hacking the Manosphere, so heißt dieses Theater- und auch Hörspielprojekt. Und in einer halben Stunde spreche ich hier mit den Machern über die Manosphere auf TikTok, über die Inszenierung von Stärke, Männlichkeit und auch Militarisierung und wie man darauf reagieren kann. Das machen wir um kurz nach 2:30 und gleich sprechen wir hier über TikTok in den USA. Da gibt es nämlich einen neuen Besitzer, eine amerikanische Firma, die TikTok jetzt zumindest teilweise kontrolliert. Wie genau das aussieht, was das für TikTok auch bei uns bedeutet, das schauen wir uns gleich an hier. Und plötzlich hat TikTok in den USA einen neuen Besitzer, zumindest teilweise. Es war ja noch Joe Biden, der dann entsprechendes Gesetz dazu auf den Weg gebracht hatte. Und jetzt nach einem langen Hin und Her ist es passiert. TikTok USA wurde verkauft und ist nicht mehr ganz im Besitz von ByteDance, von dem chinesischen Unternehmen. Wobei ByteDance auch weiterhin teilweise mitkontrolliert. Was genau da bei TikTok USA passiert ist und was das auch für Auswirkungen für uns hier in Europa und in Deutschland haben könnte, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Social-Media-Kenner Hagen Terschüren. Hi Hagen.
Hallo.
Sag du es nochmal, es scheint ja kompliziert zu sein. Wem gehört TikTok in den USA jetzt? Wer kontrolliert das?
Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem die Frage, wer kontrolliert das jetzt? Also es ist ein neues Unternehmen und es ist so ein Joint Venture und da hängt so ein großes Investmentunternehmen drin, Silver Lake, ein Investorenkollektiv aus Abu Dhabi hängt damit drin und die Tech-Firma Oracle, kontrolliert von einem der reichsten Menschen der Welt und Donald Trump-Freund Larry Ellison, die haben alle 15% an diesem Unternehmen, aber auch ByteDance, die ursprünglichen Macher von TikTok aus China, denen gehört immer noch knapp 20% des Unternehmens. Also das ist ein sehr wilder Mix an Firmen, die da gerade drin hängen.
Okay, also viele Besitzer. Dieser Verkauf, der hat ja eine längere Vorgeschichte, wurde auch immer wieder drüber gesprochen. Warum kam es dazu? Warum musste TikTok jetzt verkauft werden? Erinnern uns nochmal.
Das ist ganz interessant. Es war wirklich noch in der Biden-Regierung, dass da beschlossen wurde, TikTok muss verkauft werden aus Gründen der nationalen Sicherheit. Mehr wurde nie verraten. Also hinter verschlossenen Türen wurde den US-Senatoren irgendwie Sachen gezeigt, Beweise angeblich, weshalb TikTok die nationale Sicherheit gefährde. Die wurden nie mit der Öffentlichkeit geteilt, aber es hat gereicht, um so ein Gesetz auf den Weg zu bringen, dem sowohl die Demokraten als auch die Republikaner dann zugestimmt haben.
Jetzt ist es durch, jetzt ist es verkauft. Was ändert sich konkret für TikTok in den USA?
Das ist alles wirklich gerade noch so ein bisschen in der Schwebe. Es ändert sich auf jeden Fall da was. Das hat man daran gesehen, dass am Wochenende TikTok in den USA vor allem ein bisschen kaputt gegangen ist. Weil eine der Sachen, die passiert sind, ist zum Beispiel, dass Sachen auf die Server von Oracle umgezogen werden. Wobei man da sagen muss, vorher waren die auf Servern von Google. Also das war auch da wieder so eine Verbindung. Was ändert sich da wirklich? Was auch passieren soll, ist, dass der Algorithmus, dieses sagenumwobene Ding hinter TikTok, der soll jetzt komplett neu trainiert werden und das scheint auch zu passieren, das sieht man daran, dass in den USA ganz vielen NutzerInnen der Algorithmus resettet wurde und der soll jetzt nur mit Videos aus den USA trainiert werden. Aber auch da muss man sagen, dieser Algorithmus, der soll ja so magisch sein, aber effektiv ist der nicht anders als der bei Instagram oder bei YouTube. TikTok hatte nur den Vorteil, in der Pandemie gestartet zu sein, wo ganz viele Leute Zeit hatten, den Algorithmus zu trainieren, indem sie die ganze Zeit an den Videos dranhängen. Also es ist noch unklar, was das jetzt im Alltag wirklich einen Unterschied macht in den USA und ob die wirklich andere Videos zu sehen bekommen. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass die USA jetzt sehr gut auf die Daten zugreifen können. Also die US-Regierung, weil jetzt gerade viel in den USA passiert.
Wir können noch mal kurz bei diesem Algorithmus bleiben, weil der ja immer wieder thematisiert wird, wenn es um TikTok geht. Bisher hieß es, also China hat diesen Algorithmus unter Kontrolle sozusagen, hat Macht über diesen Algorithmus. Ist es so oder welchen Einfluss hat China überhaupt auf diesen Algorithmus?
Das ist über Jahre immer wieder umstritten. China sagt, die haben da gar keinen Einfluss drauf, aber immer wenn ich mit Leuten irgendwie von Leuten gehört habe, die bei TikTok arbeiten, sind ganz viele Entscheidungsebenen doch wieder in China gewesen oder irgendwelchen Teams wurden dann Leute aus China vorgestellt, die dann hinten reingeflogen sind aus China und dann den Teams vorstanden und so Schattenstrukturen. Also es scheint nicht so, als hätten die da gar keine Kontrolle drüber, aber wahrscheinlich doch weniger als so die ganzen Verschwörungsgläubigen behaupten, aber man weiß es auch nicht genau. Also ich möchte jetzt nicht sagen, die machen da gar nichts.
Jetzt betrifft das natürlich nur TikTok in den USA und ich habe alles, was ich gelesen habe, hieß immer, ja, es betrifft nur USA und mit uns hat es zum Beispiel nichts zu tun. Aber TikTok ist natürlich eine internationale Plattform. Auch wir sehen Videos aus den USA und in den USA laufen Videos von hier. Alles ist verknüpft. Was für Auswirkungen hat dieser Teilverkauf für uns eher in Europa oder in Deutschland?
Also das Versprechen gerade ist, dass es bleibt alles interoperabel. Ich kann weiter die Videos aus den USA gucken, kann da Sachen kommentieren. Leute aus den USA könnten meine Kommentare lesen, die Videos sehen. Die Frage, die es wirklich aufwirft, ist, wenn jetzt wirklich Sachen sich am Algorithmus in den USA ändern und die dann andere Videos zu Gesicht bekommen, weil der Algorithmus anders funktioniert, dann wird es ja sehr viel schwerer, Sachen zu targeten. Also man versucht ja jetzt Videos so zu drehen, dass sie die ganze Welt erreichen und versucht den Algorithmus so für sich auszunutzen. Also gerade aus so einer wirtschaftlichen Sicht. Influencer ist ja auch einfach ein Beruf. Und wenn das so auseinanderdriftet, stellt sich schon eine sehr, sehr große Frage darüber, wie kann das weitergehen, wenn ich plötzlich nicht mehr ein Video machen kann, was Europa und die USA targetet. Also Asien war immer schon so ein bisschen außen vor, weil das kulturell ein bisschen anders funktioniert hat und natürlich auch die Sprache nicht so gleich war. Aber das wird echt interessant, sich das anzugucken, wenn das auseinanderdriftet, weil da kommen wir in eine Situation, die wir so noch nie gesehen haben. Diese großen Social-Plattformen, die waren bisher sehr eisern aus den USA kontrolliert und die Inhalte waren größtenteils gleich, wenn man mal so von YouTube-Ländersperren absieht, weil gerade irgendwelche Lizenzen nicht vergeben waren. Und das ist gerade ein riesiges Experiment, das läuft, ohne dass man klar sagen kann, wie der Ausgang sein wird.
Also die Änderung, die werden wir dann vielleicht auch erst in ein paar Monaten oder sowas spüren von diesem Teilverkauf.
Genau, die stellen jetzt noch um.
Genau, die stellen um. Das dauert natürlich, bis da die Auswirkungen dann sichtbar werden. Dieser Teilverkauf von TikTok in den USA, wo TikTok jetzt eben nicht mehr nur der chinesischen Firma ByteDance gehört, sondern einem neuen Joint Venture, einer US-amerikanischen Firma. Hagen Terschüren hat es für uns hier aufgedröselt. Vielen lieben Dank dir, Hagen.
Gerne.
Was hilft gegen die zunehmende staatliche Gewalt und Willkür in den USA, gegen das Entsetzen, gegen das Auseinanderdriften der zutiefst gespaltenen Gesellschaft dort? Eine Antwort darauf, die kommt derzeit aus der Musikwelt. Der Jazzmusiker und Multimedia-Künstler Samora Pinderhughes, der arbeitet seit Jahren an der Schnittstelle zwischen Musik und Begegnung. Der führt Gespräche, Interviews, bringt Menschen zusammen und versteht seine Arbeit auch als und das Zuhören in seiner Arbeit auch als eine künstlerische Praxis. Im MoMA, im Museum of Modern Art in New York, ist jetzt die neueste Arbeit von Samora Pinderhughes zu sehen, neben zahlreichen älteren. Und was diese Arbeiten für Antworten geben auf die aktuellen Entwicklungen in den USA, erzählt uns jetzt mein Kollege Andreas Roberts aus New York.
Zwei Männer vor einem Reihenhaus. Der Ältere nimmt die Koffer des Jüngeren aus dem Kofferraum. Der Jüngere umarmt den anderen, erst umständlich wegen der Koffer, dann umso intensiver, als hätten beide sich lange nicht gesehen. Schnitt auf eine Leiche in einem offenen Sarg, eine Frau im hellen Kostüm mit gefalteten Händen. Jemand steckt eine Blume zwischen ihre Hände. Schnitt, Kinder auf dem Rasen hinter dem Haus. Man hört ein Fragespiel, die Mutter fragt, der Sohn antwortet. Morgen, scheitere, wo du scheitern musst. Geheimnisse? Vor der Regierung, aber nicht vor dir selbst. Ziele? Alt werden und erfüllt leben. Musik? In meinem Kopf. Kuratorin Martha Joseph hat Samora Pinderhughes während seiner Residenz am MoMA ein Jahr lang bei seinen unterschiedlichen Projekten begleitet. Ein Ergebnis ist sein Film Real Talk.
Samora's entire practice is based on the notion of dialogue or interview.
Samoras Arbeit basiert auf Interviews, genauer gesagt auf Interviews, die er mit Personen über ihre persönlichen Erfahrungen mit struktureller Gewalt, Inhaftierung, Armut und Rassismus geführt hat.
Detention, poverty, racism.
Der Film wird in einem Videoraum auf zwei Leinwänden gezeigt. In der Mitte des Raumes ein Flügel auf einem Podest mit verstreuten Rosenblättern um ihn herum. Dazu aufgeblätterte Briefe und gerahmte Zeichnungen von Gefängnisinsassen. Alles erinnert an einen Altar.
Samora hired 3 actors for this film. So he himself is not in it, though it features his music.
Samora hat 3 Schauspieler für diesen Film engagiert. Er selbst kommt nicht darin vor, aber seine Musik ist zu hören. Der Film folgt einer fiktionalen Geschichte, basiert aber auf wahren Begebenheiten und Motiven aus Interviews.
Is inspired by truth, but staged in a form of fiction through these actors.
Der Film handelt von der Trauer zweier sich fremd gewordener Brüder und wie diese Trauer sich über Sprachlosigkeit, Wut, Traurigkeit und Verzweiflung äußert. Immer öfter unterbrechen Bilder von Kindheit die Handlung. Ein dritter Bruder, der jüngste der 3, sitzt im Gefängnis und kann sich nicht von der Mutter verabschieden. Die Trauer handelt auch von der Abwesenheit dieser Person. Immer mehr mischen sich assoziative Bilder in die Geschichte. Ein Mann am Ufer des Meeres mit Schwimmgesten, ein Mann, der einen Sarg über eine Wiese zerrt, bis er zusammenbricht, ein Tisch voller Apfelsinenschalen. Je länger der Film dauert, umso intensiver wird die Musik. Samora Pinderjuice ist in den USA vor allem durch seine Multimedia-Initiative The Healing Project bekannt geworden. Der heute 35-jährige Musiker befasst sich darin mit den Folgen von Masseninhaftierungen und fragt, wie eine Welt ohne Bestrafung aussehen könnte.
Ein großer Teil seiner Arbeit konzentriert sich auf die Schaffung von sogenannten Sonic Healing Rooms. Diese stehen ganz im Zeichen der Idee, dass eine Community zusammenkommt, singt, sich austauscht und zuhört. Zuhören als eine ethische und soziale Praxis.
Am Ende des Films besuchen die beiden Brüder ihren Bruder im Gefängnis. In schnellem Staccato sieht man Luftaufnahmen von Gefängnissen. Call and Response ist keine Ausstellung im herkömmlichen Sinne, sondern neben dem Videoraum vor allem eine Reihe von Performances, die daran erinnern sollen, dass die Heilung von individueller und struktureller Gewalt eine Anstrengung vieler sein muss. Für Kuratorin Martha Joseph die richtige Ausstellung zur richtigen Zeit.
Diese Arbeit ist unglaublich aktuell. Strukturelle Gewalt ist tief in der Geschichte der Vereinigten Staaten verwurzelt. Samora erinnert uns immer wieder daran, dass wir innerhalb unserer Communities diese Welt zu einem Ort machen können, der unsere Werte widerspiegelt, wenn wir uns gegenseitig helfen.
Es wäre toll gewesen, wenn die Ausstellung die Erfahrung eines dieser Sonic Healing Spaces beinhalten würde, doch das geht natürlich nicht, denn diese Räume leben davon, dass die Beteiligten sich sicher und aufgehoben fühlen. Heilung ist vor allem ein emotionaler Prozess, den der Künstler dann in Musik umsetzt. Seine Platte Grief war für die Musikkritiker der New York Times das beste Jazzalbum von 2022. Man darf auf die kommenden Performances gespannt sein.
Andreas Roberts über die neue Ausstellung von Samora Pinderjuice. Die Ausstellung heißt Call and Response und ist zu sehen im MoMA in New York bis zum 15. Februar. Und die Arbeiten von Samora Pinderjuice, die sind auch hier bei uns zu sehen als Musikvideos und Kunstvideos auf zahlreichen Videoplattformen. Wie politisch ist Fitness? Wie politisch sind Muskeln? In den sozialen Medien werden Fitness und Muskeln immer wieder in einen explizit politischen Kontext gestellt, wie zum Beispiel in diesen 2 sehr ähnlich klingenden TikTok-Videos.
Während Linke noch überlegen, wie sie das Geld anderer Leute am besten unter sich aufteilen, sprechen wir heute darüber, wie man seine Muskelgruppen vernünftig auf Trainingstage verteilt.
Während sich Linke mit ihrer progressiven Politik immer weiter selbst zerstören, wollen wir Progression dazu nutzen, um möglichst viel Muskelwachstum zu erzeugen. Denn Muskelaufbau ist nicht einfach, aber simpel. Nur wer stärker wird, wächst auch.
Ja, wer recht ist, kümmert sich ums Wesentliche, kümmert sich um Muskeln, Männlichkeit, Stärke. Das ist das, was solche Videos vermitteln wollen. Und wie genau diese Videos das tun und welche Rolle da die zunehmende Militarisierung unserer Gesellschaft auch spielt, darüber sprechen wir jetzt, auch passend zu unserer Deutschlandfunk-Kultur-Denkfabrik, das Recht des Stärkeren. Ich bin verbunden mit Kaspar Weimann. Kaspar Weimann ist Honorarprofessor für Schauspiel an der Akademie für Darstellende Künste in Ludwigsburg und forscht zu Männlichkeitsinszenierungen auf Social Media mit dem Theaterkollektiv onlinetheater.live und entwickelte auch Gegenstrategien zu diesen Männlichkeitsinszenierungen auf Social Media. Hallo, Kaspar Weimann.
Ja, hallo.
Wir haben jetzt gerade diese Ausschnitte gehört aus zwei TikTok-Accounts, wo Männer im Fitnessstudio stehen, teilweise mit Gewichten in der Hand, mehr Muskelaufbau predigen, das alles mit so allgemeiner Stärke gleichsetzen. Was für eine Rolle spielen denn Muskeln und das Fitnessstudio bei solchen Videos?
Ja, eine ganz, ganz große Rolle. Also beide Ausschnitte, die wir jetzt gerade irgendwie gehört haben, das sind so Videos von einem relativ neuen TikTok-Kanal. Die beiden Stimmen, die wir gehört haben, sind so von so zwei unterschiedlichen Bodybuildern, die aber beide so mit so einer bestimmten Supplement-Marke verbunden sind. Das sind so Bodybuilder-Typen, die sich im Gym treffen und zusammen eben so Content gestalten und sich als so starke und widerständige Typen inszenieren. Und wenn man aber genauer auf diese Profile schaut und sich auch noch mehr Videos reinzieht davon, dann merkt man, dass es sich eigentlich da um so Rechtsextremisten und auch Demokratiefeinde handelt, die halt immer so ganz, ganz klar politisch, ich würde sagen, rechtsextremistische Botschaften in diese Gym-Erzählungen reinweben. Also in dem Video wurden ja gerade die Linken kritisiert. Und mit den Linken meinen die aber nicht nur Leute aus der Partei Die Linke, sondern basically alles, was links von der AfD steht. Und deswegen würde ich sagen, das ist eine ganz, ganz klassische und beispielhafte rechtsextreme Propagandastrategie, dass diese Botschaften verbunden sind mit Ästhetiken und Inhalten, die eben popkulturelle Relevanz haben. Und da gehört halt dann diese Gym-Ästhetik mit rein. Also das ist halt ein Content, der sich total viel klicken lässt, der super viel Anschluss findet, ganz besonders bei so Jungs und jungen Männern und über denen auch so Konstruktionen von Männlichkeit erzählt werden können, von denen rechte Netzwerke profitieren. Der Mann, der stark ist, der widerstandsfähig ist, der lieber Muskeln als komplexe Gefühle hat.
Interessant ist ja, dass es von der Vermittlung von Stärke dann auch nicht mehr so weit ist zur Vermittlung von sowas wie Wehrhaftigkeit oder Kampfbereitschaft oder so. Und wir leben in einer Zeit von Militarisierung, kann man so sagen, auch in Deutschland. Bundeswehr lädt wieder junge Männer zu Musterungen ein. Gibt es da so eine Verbindung? Wird da so eine Verbindung erzählt von jetzt Muskeln im Fitnessstudio zu militärischer Stärke, Kriegstauglichkeit oder so?
Also ich würde sagen ja und nein. Also von der Militarisierung oder von dieser Wehrhaftmachung junger Männer profitieren ja wirklich verschiedenste Interessenträger auch unterschiedlich. Also die Videos, die wir jetzt vor allem am Anfang gehört haben, diese beiden, die würde ich halt eher wirklich einordnen in so Strategien rechtsextremer Netzwerke, die eben insofern von dieser Wehrhaftigkeit profitieren, dass sie Jungs und junge Männer bereit dazu machen, das Vaterland vor denen zu schützen, die dann so als Invasoren markiert werden. Also basically nicht weiße Personen oder so.
Ne? Aber geht es auch explizit um solche Begriffe wie Vaterland oder so?
Ja, solche Begriffe fallen auch. Da gibt es aber eine Vielzahl von Begriffen irgendwie. Also da geht es auch um ethnokulturelle Reinheit, ethnokulturelle Identität und so weiter. Aber das Ding ist, dass es sehr, sehr viele Vertreter gibt aus rechtsextremen Netzwerken, die selber Dinge wie die Wehrpflicht in Deutschland ablehnen. Also weil sie nicht wollen, dass sich junge Menschen für das Deutschland, wie es gerade ist, so zu Kanonenfutter machen. Trotzdem profitieren aber diese rechten Netzwerke auf eine andere Weise von dieser Wehrhaftmachung junger Männer. Und an genau dieser Stelle, wo es um diese Wehrhaftmachung geht, überschneidet sich's halt dann mit der Bundeswehr. Die profitieren halt auch von dieser erhöhten Gewaltbereitschaft.
Ist es dann so, kann man sagen, dass da dann irgendwie was parallel gepredigt wird, was dann nicht Bundeswehr ist, sondern eine Wehrhaftmachung in Form von Bürgermilizen oder sowas? Spielt sowas eine Rolle oder taucht es nicht so auf explizit?
Ja, das spielt auch eine Rolle. Also und zwar in einem Maß und auf einem Level, das sogar so weit geht, dass manchmal in so rechtsextremen Netzwerken die Jugendkulturen, die erzeugt wurden, als so zu gefährlich markiert werden. Also es gibt Rechtsextremisten, die sagen, oh mein Gott, wir müssen aufpassen, dass unsere Jugendbewegungen nicht zu brutal agieren, weil das macht die ganze Bewegung ein bisschen kaputt in der öffentlichen Wahrnehmung. Also so weit geht das da sogar.
Ja, wir können nochmal auf die Bundeswehr gucken und wie die junge Menschen anspricht, auch mit Social Media Videos, machen natürlich auch Werbung. Wir können ja mal ein Video hören, wo auch so ein Gegensatz vermittelt wird letztlich auf sowas wie linke Weltrettungsambitionen oder so und militärischer Stärke. Wir hören mal.
Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem
First Class Fly.
Also Da sieht man erstmal Menschen im Park, die tanzen und sagen, sie wollen damit die Welt retten. Und dann sieht man die Bundeswehr mit riesigen Kriegsschiffen und großen Waffen, die auch die Welt retten will. So vermittelt es das Video. Wie positioniert sich die Bundeswehr da, also um junge Menschen anzuwerben?
Ja, genau. Diese Frauen, die da am Anfang so tanzen und so rappen, und über die wird sich so lächerlich gemacht. Und dann gibt es diese Inszenierung von diesen Helikoptern und Schiffen und so. Und ich würde sagen, das ist eine Form der Inszenierung, die sich so sehr, sehr eindeutig ästhetisch und im Schnitt anbindet an Videos, die total populär sind in so, ich würde sagen, in TikTok-Männlichkeitsbubbles, also Videokollagen, in denen halt normalerweise Autos und dicke Uhren und damit so Erfolg im Leben irgendwie so markiert wird, was jetzt aber verbunden wird mit diesen Bundeswehr-Inszenierungen, die aber so total davor, also total verklären, worum es eigentlich geht. Es geht da gar nicht so sehr um sozusagen Verteidigung oder Kampf oder Krieg, sondern es geht eigentlich darum, der große Macker zu sein auf eine Weise, wenn man da ist.
Das heißt, Sie würden da schon Parallelen sehen? Also wenn Sie sich mehrere Videos, Sie haben nur das eine Video hier gesehen von der Bundeswehr, wenn man sich mehrere anschaut, gibt es da sowas wie, dass die Bundeswehr sich auch an diesen Ästhetiken von Männlichkeitsdominanz, Macht, Stärkevermittlung in Social Media bedient?
Auf jeden Fall. Das ist aber nicht so eingleisig. Also es gibt ja ganz, ganz viele Pipelines und Bubbles, in denen online Wettbewerbskulturen erzeugt werden, Männlichkeitskulturen ja sich kommunizieren irgendwie. Aber auf jeden Fall gibt es da viele, viele Zusammenhänge, die man allein schon ästhetisch analysieren kann. So.
Interessant an Ihrer Arbeit ist ja, dass Sie nicht nur forschen zu dieser Inszenierung, sich anschauen, wie funktioniert sie, sondern dass Sie selbst auch Gegenstrategien entwickeln und ausprobieren. Mit Ihrem Theaterkollektiv zum Beispiel online-theater.live, da haben Sie eigene Männlichkeitsvideos gedreht und diese dann in die Männlichkeitsblase auf TikTok gespielt. Wir können ja mal reinhören, wie das bei Ihnen klingt, was Sie da für Videos gedreht haben.
Hör auf zu kämpfen, Mann! Ständig kämpfst du. Entweder mit Fäusten oder in irgendwelchen Challenges. Stärker sein, schneller sein, mehr Muskeln haben, mehr Frauen abkriegen. Wozu dieses ganze Kämpfen? Warum? Ich habe keinen Bock mehr drauf, besser sein zu müssen. Und dass du denkst, du müsstest besser sein als ich. Ich will, dass wir eine Verbindung miteinander aufbauen. Ich will deine Gedanken, deine Sorgen und deine Gefühle ernst nehmen. Und ich will sie verstehen.
Also sich gegenseitig verstehen, ernst nehmen, eine Verbindung aufbauen. Solche Videos haben Sie dann in die Blase gepostet sozusagen, wo sonst eher eben so Dominanz-Männlichkeitsvideos zu sehen sind. Was haben Sie da für Resonanz bekommen?
Oh, also ja, ganz, ganz positive Resonanz. Wir haben für dieses Projekt diese Form der Instrumentalisierung von jungen Männern für verschiedene Zwecke eben erforscht und versucht eben andere Angebote zu machen. Angebote, wo es darum geht, achtsamen Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer herzustellen, Einfühlungsvermögen zu entwickeln, Gruppenerzählungen zu finden, bei denen es darum geht, dass eine Gruppe stark wird, wenn sie viele einschließt und nicht, wenn sie Einzelne ausschließt. Mhm. Also um solche Sachen ging es. Mhm. Und die Resonanz war total positiv. Also das hat ganz, ganz viele Leute erreicht und ganz viele Leute sind begeistert und wollen, dass wir dieses Projekt fortführen.
Ja, ich finde es interessant, weil es natürlich, das verfängt natürlich bei vielen Menschen, die Menschen, die vor allem wahrscheinlich schon mal dafür offen sind, so generell. Ich frage mich, was das mit diesen Menschen macht, die sonst eben ein anderes Männlichkeitsbild vermitteln. Also gab es von der Seite Resonanz? Gab es tatsächlich, haben da andere Leute dann auch plötzlich angefangen, irgendwie anders über Männlichkeit zu sprechen und zu posten?
Naja, also wir haben das Projekt, das lief 3 Monate nur. Ne? Wir haben das als Feldversuch gestartet und haben halt geguckt, ob wir, wenn wir die ästhetischen Cues so professionell benutzen, wie es auch die Bundeswehr macht, können wir die überhaupt erreichen? Und wir haben das hat funktioniert und das war auch sozusagen Sinn und Anliegen der Arbeit. Jetzt, wenn wir weitergehen, muss es natürlich noch irgendwie weiteres erzeugen, weil am Ende ist dieses Projekt ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen, wenn wir nicht weiter und mehr für Jungs und junge Männer eben Angebote erzeugen. Aber die wir gemacht haben, die wurden aufgenommen und waren ein sehr, sehr heartwarming Projekt, würde ich sagen.
Wenn Sie sagen, es geht auch wirklich darum, auch auf Social Media tatsächlich Gegenentwürfe zu bringen und andere Bilder zu inszenieren, andere Formen von Männlichkeit und Stärke oder muss man eigentlich an ganz anderen Punkten ansetzen?
Also ich glaube, darum muss es auf jeden Fall gehen. Pädagogik findet da statt, wo Popkultur ist. Wenn wir als Gesellschaft halt irgendwie diese Social-Media-Räume, in denen diese Popkultur stattfindet und diese Identifikationsgeschichten stattfinden, halt irgendwie so außen vor lassen und nicht bespielen und nicht als Bühnen sozusagen für politische Arbeit, für politische Bildungsarbeit, für Diskurse irgendwie so nutzen, dann lassen wir halt ganz, ganz viele hängen. Social-Media-Plattformen sind ja nicht nur furchtbare Plattformen von irgendwelchen Tech-Milliardären, sondern das sind ja auch Räume des öffentlichen Diskurses und des Miteinanders, wo Identität und Kultur erzeugt wird und auch kursiert.
Und die wir alle nutzen. Kaspar Weimann, Honorarprofessor für Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg und Teil des Theaterkollektivs online-theater.live, das eben zu Männlichkeitsinszenierungen auf Social Media forscht. Und das Hörspiel dazu von Online-Theater-Live, Hacking the Manosphere, das finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Kaspar Weimann.
Vielen Dank.
Und jetzt machen wir es uns richtig schön warm hier. Manche fühlen sich ja schockgefroren in diesen Tagen und auch in diesen Wochen. Dieses neue Jahr 2026, das gibt es ja in manchen Teilen Deutschlands bisher wirklich nur in der Tiefkühlvariante. Und wir tauen das jetzt mal ein wenig auf. Wir gehen in die Sauna, aber nicht in irgendeine große Wellness-Oase oder in irgendeine abgeschottete Therme oder so, sondern wir probieren heute mal die kleine, mobile Mini-Sauna, von denen es ja immer mehr gibt, an allen möglichen Orten, gerne auch mal in Verbindung mit Kulturevents. Meine Kollegin Marietta Schwarz, die hat mitten in Berlin mal dem Reiz dieser Mini-Saunen nachgespürt.
Es dampft in der Hirtenstraße in dieser Samstagnacht. Es dampft aus kleinen Schornsteinen und es dampft großflächig aus den vollbesetzten Hot Tubs, die vor dem Babylon-Kino in Berlin-Mitte aufgestellt sind.
Wie ist es mitten in der Stadt, hier im Tube zu sein?
Ganz geil eigentlich.
Just try. Ich kann jetzt nicht rein.
Wieso nicht?
Ich hab was an.
Ganz geil. Ach so.
Am Straßenrand sind drei Saunafässer auf Rädern geparkt. Immer wieder öffnen sich die Türen und ein paar Nackte, ebenfalls dampfend, kommen raus. Das kleine norwegische Filmfestival hat die Straße in einen öffentlichen Saunabereich verwandelt. Als winterlich Angezogene mit Mütze und Schal fühlt man sich in der Tat etwas deplatziert unter so viel nackter Haut. Jetzt duscht jemand auf dem Bürgersteig.
Ich finde es richtig surreal gerade. Also das ist so seltsam, vor dem Babylon einfach das hier zu machen, mitten im Winter.
Bemerkt eine junge Frau. Aber super, dass man mit dem Ticket im Rahmen des Filmfestivals umsonst in die Sauna könne. Sie wirft ihr Handtuch ab und ergattert den nächsten freien Platz im Fass. Der kleine Schwitzgang mitten in der Stadt ist wohl die extremste Form der körperlichen Begegnung im öffentlichen Raum.
Ja, man begegnet sich auf jeden Fall nackt. Im Bademantel, in Badeschlappen, irgendwie raus aus dem Alltagsoutfit.
Sagt Sophia Reisenweber, die in Halle an der Burg Giebichenstein Industriedesign studiert.
Und man begegnet sich schon auch dadurch etwas offener, weil man auch alles zulässt. Jeder Körper ist normal und okay und man braucht sich nicht schämen, sondern man legt irgendwie die Scham auch dadurch ab.
Sophia hat mit ihren Studienkollegen Emil Löber und Friedrich Gerlach eine mobile Sauna aus transluzenten Doppelstegplatten gebaut. MFG, Mobil für Gelassenheit, haben sie das Projekt genannt. Das preisgekrönte Saunamobil kann man wie eine Schubkarre an seinen Lieblingsort auf dem Campus schieben. Es wiegt um die 450 Kilogramm und bietet Platz für 4 bis 5 Leute. Inzwischen so etwas wie eine Landmark, was an der Form, vor allem aber an den dünnen, transluzenten Wänden liegt.
Von innen den Außenraum so ein bisschen zu spüren oder was davon mitzukriegen. Ja, wenn der Regen drauf prasselt, ist es eben auch so ein besonders schönes Geräusch. Oder wenn die Sonne theoretisch untergeht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber dann sieht man eben auch den Farbverlauf von innen heraus oder nimmt es wahr, wenn sich auch Leute um die Sauna bewegen oder rausgehen. Oder also es ist so ein bisschen, ja, die Grenzen sind aufgebrochen eigentlich zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Gleichzeitig ist es natürlich nicht so transparent, dass man die Nacktheit der Menschen, die da drin sitzen, sieht.
Sophia erwähnt den italienischen Designer Ezio Manzini, der schon in den 1980er Jahren die Idee des SLOC entwickelt habe.
Das ist eine Abkürzung für Slow, Local, Open und Connected.
Es geht um eine Designstrategie der minimalen gestalterischen Eingriffe, die eng an einen Ort gebunden sind und diesen verändern. Im Falle der mobilen Sauna ein Konzept, das der ursprünglichen Sauna-Idee möglicherweise sogar näher kommt als die Wellness-Oase, denn sie ist niederschwellig, alltäglich, unkompliziert und ausgelassen.
Also ich finde das toll. Das ist einfach Begegnungsort und das ist einfach sehr entspannt und nicht diese Regeln und so weiter.
Sagt Sophie Backmann, Kulturreferentin der finnischen Botschaft. In Finnland wurde schließlich die Sauna erfunden. Auch dass man sich mit schwitzendem Körper im öffentlichen Raum zeigt, sei in ihrer Heimat nicht ungewöhnlich, obwohl die meisten Saunen in den Wohnhäusern sind.
Also wenn ich jetzt an die alte öffentliche Sauna da in Helsinki denke, da kommt man wirklich, um frische Luft zu bekommen, kommt man auf die Straße und dann sitzen einfach Leute auf Bänke vor der Tür und dann sitzt man da mit Handtuch. Also ich saß schon mit Winterstiefel und Handtuch da draußen und dann geht man wieder rein.
Das ist halt preislich auch recht schlagbar, ne? Mit dem Film zusammen für 9 Euro und Sauna free.
Und offensichtlich ein Riesenspaß in dieser städtischen Atmosphäre.
Also wir haben einen finnischen Film gesehen, wir haben uns extrem nach Sauna gefühlt.
Ja, günstig in die Sauna, dazu noch Kultur und vor allem mal eine ganz neue Begegnung mitten in der Stadt. Marietta Schwarz über die Mini-Sauna oder auch Hot Tubes, die es vielleicht ja hin und wieder auch bei Ihnen in der Nähe gibt.